liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zum dritten Teil meines Trauma-Podcasts. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In den beiden ersten Folgen ging es um die Definition von Trauma, die Abgrenzung von einem Schock und um die Frage, was für die Entstehung eines Traumas notwendig ist. Ich hatte gezeigt, dass nicht nur Taten ein Trauma auslösen können, sondern auch Unterlassungen. In beiden Fällen entfalten sich nachhaltige, destruktive Wirkungen, da die betroffene Person bemüht sein muss, die Wiederholung des Traumas zu verhindern. Am Ende war die Rede von Systemen pathologischer Anpassung, die in der Folge von Traumatisierungen entstehen. Diese Systeme sollen heute im Mittelpunkt stehen. Wenn man die Geschichte der Traumatisierung einzelner Personen betrachtet, dann wird klar, dass jedes Trauma immer eine historische Dimension entwickelt, die das Leben und Erleben der betroffenen Person nachhaltig beeinflusst. Das kommt daher, dass das Trauma die absolute Notwendigkeit mit sich bringt, etwas gegen die Gefahr der Wiederholung zu tun. Kompliziert wird es dadurch, dass diese Gegenmaßnahmen vielfach unbewusst ablaufen. Und was unbewusst ist, kann man nicht willentlich verändern. Auf die Systeme pathologischer Anpassung war ich ja im vorigen Teil bereits eingegangen. In der therapeutischen Beschäftigung mit einer Vielzahl solcher Anpassungssysteme habe ich versucht, Ähnlichkeiten zwischen diesen Systemen zu finden. Dabei hat sich für mich ein Aufbau herausgebildet, der es mir erlaubt, die historische Dimension von Trauma in ihren Grundzügen strukturieren zu können. Dies möchte ich im Folgenden näher erläutern. Man kann beim Aufbau der historischen Dimension immer drei Teile mehr oder weniger gut voneinander unterscheiden. Den ersten Anteil habe ich Resilienz genannt, was auf Deutsch mit Widerstandsfähigkeit zu übersetzen wäre. Damit ist gemeint, dass die Person einen Teil des Schocks oder der Vergiftung dadurch bewältigen kann, indem sie entweder auf eigene, seelische und/oder körperliche Ressourcen zurückgreift oder aber von anderen Personen stabilisiert wird. Im Beispiel aus der ersten Folge entspräche das der Situation mit der ruhigen, einfühlsamen Person 3. Das Kind ist schnell aufgefangen, findet Halt und Sicherheit im Außen und bekommt einen Trost. Ist dieser Teil dominant, dann muss das Kind keine dauerhaften Maßnahmen ergreifen, um eine Wiederholung der Situation zu vermeiden. Es kann aber vielleicht, wie schon gesagt, zu der Erkenntnis kommen, dass Tempokontrolle im Leben manchmal wichtig sein kann. Mit der Zeit wird es dafür ein besseres Gefühl entwickeln. Mir ist hier auch wichtig zu betonen, dass es immer der Resilienz, komme sie von innen oder von außen, bedarf, um ein Trauma zu überleben. Sind beide Anteile nicht groß genug, dann wird die Person entweder sterben oder aber seelisch völlig aus der Bahn geraten und in den Wahnsinn abgleiten. Wir können das am Beispiel der stark erhöhten Suizidrate bei Kriegsveteranen verifizieren. Den zweiten Anteil habe ich Abhärtung oder, wenn aus den Verfolgten, Verfolger werden, genannt. Dieser Anteil an der historischen Dimension von Trauma hat schon einen aktiven Abwehrcharakter. Er wird dann notwendig, wenn schädigende Ereignisse oder Vergiftungen keinen oder viel zu wenig inneren oder äußeren Halt finden. Die Person versucht dann, eine Wiederholung des Traumas dadurch zu vermeiden, indem sie sich innerlich abhärtet. Das geschieht dadurch, dass das traumatische Geschehen und die es begleitenden Emotionen weitestgehend vom Bewusstsein abgespalten und unterdrückt werden. Ausgenommen davon ist lediglich die Aggression. Menschen, die diesen Weg hauptsächlich gehen müssen, sind äußerst hart gegen sich selbst und auch gegen ihre Umwelt. In dem Beispiel aus der ersten Folge würde ein solches Kind nicht lange liegen bleiben. Es würde unter Umständen Hilfsangebote ausschlagen oder sogar als Beleidigung empfinden. Als Ältere oder Erwachsene machen sie oft den Eindruck von Desperados oder Kamikaze-Fliegern. Häufig fühlen sie sich unverwundbar und anderen hoch überlegen. Man kann von außen ein hohes aggressives Potenzial erkennen, sodass einem im Kontakt oft Angst und Bange wird. Konflikten mit ihnen möchte man am liebsten aus dem Weg gehen. Die Beziehungen zu ihren Mitmenschen sind oft von starken Konflikten und Gewalt gekennzeichnet. Mir sind in meiner Praxis nur wenige solcher Menschen begegnet. Das liegt daran, dass die Reflexion des eigenen Wesens viel zu viel Unsicherheit und Angst verursachen würden. Wenn man nach einem Beispiel sucht, so bieten sich die Biografien des ein oder anderen zeitgenössischen oder historischen Autokraten an. Schaut man etwas genauer hin, kann man erkennen, dass diese in ihrer Kindheit oft argen Verfolgungen und massivem Unterwerfungsdruck ausgesetzt gewesen sind. Um die Traumata der Kindheit zu bändigen, erkennt man bei diesen Personen tatsächliche offene Gewalt und massive Unterdrückung von allem, was nicht den eigenen Vorstellungen entspricht. Michael Haneke hat in seinem Film »Das weiße Band« aus dem Jahr 2009 brillant und eindrücklich dargestellt, was man mit Kindern machen muss, damit später einmal gute Nazis aus ihnen werden können. Man kann die Dynamik, dass aus Verfolgten Verfolger geworden sind, auch auf einer kollektiven Ebene erkennen. Das von Gewalt geprägte Verhältnis von israelischer und palästinensischer Politik etwa hat seine tiefen Wurzeln in sehr traumatischen kollektiven Erlebnissen auf beiden Seiten. Und beide Seiten streben unverhohlen die Vernichtung der jeweils anderen an, um endlich ein Gefühl von Sicherheit zu haben, dass sich das bereits erlittene Vernichtungserleben nicht wiederholt. Dass das Wiedererstarken faschistischer, antisemitischer und gewaltbereiter Ideologie vornehmlich in den neuen Bundesländern begonnen hat, wundert bei näherem Hinsehen nicht. Man mag es damit erklären, dass dort auf die Traumatisierung durch die Nazi-Herrschaft und den Krieg auch noch die Verfolgung durch die Diktatur des SED-Regimes gefolgt ist. Dies hat allen eine weitere kollektive Abhärtung aufgezwungen. Diesem Umstand wurde im Zuge der Wiedervereinigung aber nahezu keine Beachtung geschenkt. Und überdies muss man mittlerweile auch anerkennen, dass die Wiedervereinigung, so notwendig und gut sie auch gewesen sein mag, von vielen Bürgerinnen im Nachhinein auch als eine feindliche Übernahme empfunden worden ist. Natürlich muss man der Gewalt und der Tendenz zur Wiederholung einer grausamen Geschichte Einhalt gebieten, keine Frage. Aber man darf auch unter keinen Umständen außer Acht lassen, dass wir es nie mit schlechten Menschen zu tun haben. In einem Interview in der Süddeutschen Zeitung bringt es Jan Böhmermann auf den Punkt. Er sagt, ich glaube wirklich, dass Menschen, auch wenn sie Schlechtes tun, nicht schlecht sind. Sie fühlen sich nur in Not. So viel das Zitat. Und so viel für heute. Die nächste Folge beschäftigt sich mit dem dritten Teil der historischen Dimension von Trauma. Es geht dabei um heile Welten, die ebenfalls zu dem Zweck erschaffen und verteidigt werden, damit sich traumatische Ereignisse nicht wiederholen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Ich freue mich wie immer über Ihre Rückmeldungen. Bis zum nächsten Mal.